Herr Tulpe machte sich allmählich Sorgen. Herr Nadel erledigte das Denken, aber er verhielt sich nicht richtig. Er sprach mit sich selbst und starrte immer wieder in die Schatten. Es war gar nicht typisch für ihn, eine Waffe auf jemanden zu richten und sie dann nicht einzusetzen. Der verdammte, für heute lasse ich dich am Leben Unsinn. Sowas kam nur für Amateure in Frage. Verlassen wir jetzt die Stadt, es gibt also keinen verdammten Grund, noch länger hier zu bleiben. Was geschieht deiner Meinung nach mit Leuten, wenn sie tot sind, Herr Tulpe? Was ist das für eine verdammte Frage? Du weißt doch, was mit ihnen passiert. Erinnerst du dich, als wir den Burschen in der verdammten Scheune lassen mussten und erst nach einer Woche Gelegenheit hatten, ihn zu begraben, wie der Körper... Ich meine nicht den Körper. Ah, es geht hier um Religiöses, wie? Ja, über den verdammten Kram habe ich nie nachgedacht. Nie. Ich vertraue meiner Kartoffel.
Kartoffel?
Ja. Ich trage sie an einem Bindfaden um den Hals. Wenn man im Augenblick des Todes eine Kartoffel hat, wird alles gut.
Was für eine Art von Religion ist das?
Keine Ahnung. Außerhalb unseres Dorfes bin ich ihr nie begegnet.
Und es ist alles in bester Ordnung, wenn man im Augenblick des Todes eine Kartoffel hat?
Ja, dann darf man zurückkehren und ein weiteres Leben führen.
Selbst wenn man Dinge angestellt hat, die manche Leute für schlimm halten,
wie zum Beispiel Leute in verdammte Stücke zu schneiden oder sie von hohen Klippen zu stürzen.
Ja, etwas in der Art.
Nun, damit ist alles in Ordnung, wenn es einem verdammt leid tut.
Und es funktioniert?
Klar. Bei mir zu Hause tragen die Leute seit verdammten Jahrhunderten Kartoffeln mit sich herum. Das würden sie wohl kaum machen, wenn es nicht funktioniert.
Woher stammst du?
Herr Tulpe versuchte, sich auf diese Frage zu konzentrieren, aber seine Erinnerungen enthielten zu viel Schorf. Bei mir zu Hause gab es Wälder und brennende Kerzen und Geheimnisse.
Und Kartoffeln?
Ja, immer gab's jede Menge Kartoffeln. Wenn man seine Kartoffel hat, wird alles gut.
Dann kehrt man lebendig zurück.
Ja, es hat ja keinen Sinn, tot zurückzukehren. Fühlst du dich nicht gut, Herr Nadel?
Jemand hat mir die Hand auf die Schulter gelegt. Siehst du niemanden?
Nein.
Herr Nadel ballte die Fäuste und versuchte, die einzelnen Teile des Puzzles zusammenzufügen, in die sein Selbst sich immer mehr verwandelte. Na schön. Na schön, wir gehen jetzt zum Haus zurück, schicken Charlie ins Jenseits und suchen einen Gemüseladen.
Herr Nadel blieb stehen. Der verdammte Vampir hatte irgendetwas mit ihm angestellt und es gehörte zu seinem Ehrenkodex, keine Beleidigung ungesühnt zu lassen.
Plötzlich erhellte sich seine Miene. Gute Taten stellten Heil in Aussicht. Es ist allgemein bekannt, dass Vampire über böse, okkulte Macht verfügen. Einen von ihnen abzumurksen, das wäre gewissermaßen ein Punkt zu unseren Gunsten.
Ja, aber wen kümmert's?
Mich.
In Ordnung. Was verwenden wir? Einen Pflock?
Nein, bei diesem möchte ich ganz sicher sein.
Er zündete eine Zigarette an und betrachtete dann das brennende Streichholz. Na gut.
Also los.
Zacharissa holte den Schlüssel hervor. Es klickte im Schloss. Sie öffnete die Tür. Rocky zündete eine Laterne und sie durchquerte die große Halle. Die muffige Leere senkte sich wie ein ganz besonderer Kopfschmerz auf sie herab. Die Haupttreppe führte die junge Frau in eine Zimmerflucht, die größer war als ihr Haus. Die Garderobe erwies sich als ein ganzer Raum voller Stangen und Kleiderbügel, die stark nach Mottenkugeln rochen. »Das interessant ist«, sagte Rocky hinter ihr.
»Oh, sie dienen dazu, Motten fernzuhalten.«
»Ich, die vielen Fußabdrücke meinen. Es sie gab auch im Flur.«
Zacharissa richtete ihren Blick auf den Boden. Im Staub waren tatsächlich Spuren zu sehen. »Bestimmt kommt jemand hierher, um die Dinge im Auge zu behalten.«
Ein blaues Kleid flüsterte ihr zu. »Trag mich. Ich bin genau richtig für dich. Sieh mich schimmern.« Sie hielt das Gewand an ihren Leib. »Glaubst du, ein solches Kleid ist zu gewagt?«
Besorgnis erfasste Rocky. Man hatte ihn nicht wegen seines modischen Sachverstands eingestellt und schon gar nicht wegen seiner Kenntnisse der Umgangssprache des Mittelstands.
»Ich glaube nicht, dass es darstellt zu großes Risiko.«
»Ich meine, sehe ich darin aus wie ein leichtes Mädchen?«
»Nein, ganz bestimmt nicht. Du eigentlich gar nicht bist so leicht.«
Zacharissa gab auf. »Ich schätze, Frau Heißbett könnte es oben herum ein wenig weiten. Lass uns wieder gehen.« Auf halbem Weg durch den Flur hörten sie eine Art Gesang, und er erklang unter ihnen. »Es gibt hier anscheinend doch einen Hausmeister. Vielleicht sollten wir ihm mitteilen, dass wir hier gewesen sind.« Sie näherte sich einer grünen Tür neben der Treppe und öffnete sie. Der Gesang verstummte abrupt. »Entschuldigung, hallo?« »Hallo«, ertönte es aus den Schatten am Ende der Treppe. »Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich hatte nur so viel...« »Du bist betrunken?« »Ja, genau. Ich bin so voll wie... Dingsbums... Dingster.« Glas klirrte. Im matten Schein der Laterne war ein Weinkeller zu erkennen. Ein Mann saß dort auf einer Bank an der Wand, und von seinem Bein reichte eine Kette zu einem Ring im Boden. Zacharissa schritt die Treppe hinab. »Du bist... gefangen?« Sie schob sich ein wenig näher, und das Licht fiel auf das Gesicht des Mannes. Es zeigte das Lächeln ernsthafter Trunkenheit und wirkte gleichzeitig sehr vertraut. Zacharissa sah es jeden Tag auf Münzen. »Rocky, würdest du bitte hierher kommen?« Die Tür sprang auf, und der Troll kam ziemlich schnell die Treppe herunter. Allerdings verdankte er seine hohe Geschwindigkeit der Tatsache, dass er rollte. Herr Tulpe erschien am oberen Ende der Treppe und rieb sich die Faust. »Hallo, Herr Nieser«, rief Charlie und hob die Flasche. »Jetzt sind sie alle da, juchi!«
»Wer bist du denn?«
fragte Herr Tulpe Zacharissa.
»Wie kannst du es wagen, in Gegenwart einer Dame zu fluchen?«
»Es kam doch gar kein verdammter Fluch über meine Lippen.«
»Hey, ich hab dich schon einmal gesehen. Du bist... Ich wusste, dass du keine richtige Jungfrau bist.«
»Was machst du hier, Verehrteste?« Ein dürrer Mann kam die Treppe herab und zielte mit einer Pistolenarmbrust auf Zacharissa.
»Und du bist Bruder Nadel. Ihr habt kein Recht, euch an diesem Ort aufzuhalten. Ich habe den Schlüssel.«
»Und wer hat ihn dir gegeben?« Zacharissa starrte entsetzt auf die zitternde Armbrust.
»Dieses Haus gehört Lord de Vort, und den Schlüssel habe ich von seinem Sohn. Ich meine den jungen Mann, dem du im Büro der Zeitung begegnet bist. Jetzt wird dir sicher klar, auf was du dich eingelassen hast.«
Herr Nadel starrte sie an. »Du kommst mit uns.«
»Was ist mit diesen beiden?« sagte Herr Tulpe. »Muxen wir sie jetzt ab?«
»Kette sie an. Wir lassen sie hier.«
»Aber wir haben doch noch nie...«
»Wir lassen sie hier. Wir haben nicht genug Zeit.«
»Wir haben jede Menge. Ich nicht.«
Mit der grässlichen Gruppe kam man nur langsam voran. Alle Gruppenmitglieder lehnten es strikt ab, irgendeinen Ort in einer geraden Linie aufzusuchen. Der Pudel Fifi Liebling begleitete sie und versuchte die ganze Zeit im Zentrum der Gruppe zu bleiben. Nichts deutete auf die Anwesenheit von Tiefer Knochen hin. William hatte angeboten, Wuffel zu tragen, denn in gewisser Weise glaubte er, dass der Hund ihm gehörte. Zumindest gehörte ihm so viel, wie sich für $100 kaufen ließ. Er besaß diese $100 nicht, aber die morgige Ausgabe der Zeitung würde sich bestimmt gut verkaufen. William versuchte, eine Schlagzeile zu formulieren. Er hatte den Dreh noch nicht so ganz raus, die Komplexität der Welt in weniger als 6 Worten auszudrücken. Zacharissa kam damit besser zurecht. Ihre bisher beste Überschrift betraf eine gildeninterne Auseinandersetzung, und sie lautete »Wildes Chaos bei Gildenaufruhr«. Er betrat den Schuppen und war noch immer so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass ihm zunächst gar nichts Ungewöhnliches auffiel. Erst die Mienen der Zwerge stießen ihn darauf, dass etwas nicht stimmte. »Ah, unser Schreiberling«, sagte Herr Nadel und trat vor. »Schließ die Tür, Herr Tulpe.« Herr Tulpe knallte die Tür mit einer Hand zu. Die andere blieb auf Zacharissas Mund gepresst. »Und du hast das Hündchen mitgebracht.« Wuffel begann zu knurren, als Herr Nadel sich näherte. »Wo steckt der verdammte Vampir?« Nur wenige Zentimeter trennten Herrn Nadels Pistolenarmbrust von Williams Gesicht. »Keine Ahnung. Er ist...« Wuffel sprang aus Williams Armen. Sein Bellen war das rasende »Wau, wau, wau, wau« eines Hundes außer sich vor Zorn. Nadel hob einen Arm schützend vors Gesicht. Aus einem Reflex heraus zog er den Auslöser der Armbrust. Ihr Bolzen traf eine der Lampen über der Druckerpresse. Die Lampe platzte auseinander. Brennendes Öl regnete herunter. Herr Tulpe ließ Zacharissa los, die herumschwang und ein Knie in eine Stelle rammte, die eine Pastinake sehr komisch aussehen ließ. Herr Tulpe war auf die Knie gesunken und übergab sich. Die Deckel der alten Farbdosen flogen davon. Die Büchsen waren sehr alt und bestanden eigentlich nur noch aus Rost, der von chemischem Schlamm zusammengehalten wurde. Einige begannen zu brennen. William wölbte die Hände trichterförmig vor dem Mund. »Verlasst den Schuppen! Die Büchsen!« Herr Nadel tanzte hin und her. Er versuchte weiter, den zornigen Hund von seinem Arm zu schütteln, als eine Dose mit Emaillelack durch die Flammen flog, sich mit einem Geräusch drehte, das wie klang und an der Presse explodierte. »Komm!« William packte Sacharissa und schob sie nach draußen in die Kälte. Die Drucker drängten sich an der Tür zusammen und hielten ihre Äxte bereit. Dichter Rauch quoll aus dem Schuppen, Flammen tasteten nach den Dachvorsprüngen. Hier und dort gaben Wellblechteile nach und stürzten zu Boden. Ein qualmender Ball raste durch die Tür. Es war Wuffel. An manchen Stellen rauchte sein Fell noch, aber seine Augen glänzten und er ließ sich von William hochheben. Ein tapferer Hund.
»Ja«, erwiderte Sacharissa. »Tapferer Hund beißt Schurken.«
»Ich wünschte, ich könnte in Schlagzeilen denken«, sagte William.